Hallo und herzlich willkommen zu einer aktuellen Zwischenepisode von Evomantis. Wenn ich es irgendwie schaffe, werde ich die mal dazwischen reinquetschen, aufgrund eines aktuellen Anlasses. Normalerweise produziere ich ja Sachen vor und da kommen auch interessante Sachen. Es wird um PDA gehen, es wird auch um grundsätzliche, tiefergreifende Themenschwerpunkte gehen. Wir werden es auch mit Beziehungsökologie auseinandersetzen. Lauter interessante Sachen. Auch neue Studien im Bereich ADHS, Autismus und so weiter. Aber heute, wo ich dieses aufnehme hier, gab es eine schöne Pressekonferenz und unsere Regierung hat ein paar interessante Sachen so verkündet, was sie so vorhat. Und das hat Auswirkungen. Konkret geht's um die Frage, was tust du, wenn du morgens merkst, dass du einfach krank bist? Du eigentlich gerne in die Arbeit gehst. Deine Arbeit macht dir Spaß, du packst die auch, du bist da vielleicht auch jemand, der sich wirklich tief in Sachen rein vertiefen kann, einarbeiten kann, der auch komplexe Probleme out of the box lösen kann. Du wirst da wertgeschätzt, aber du bist halt auch neurodivergent, deswegen kriegst du das überhaupt so hin und deswegen bringst du dich da auch so proaktiv, so massiv ein. Also ein typisches Ding, bei dem Neurotypus quasi von Menschen mit ADHS, Autismus und so weiter, was wir häufig finden, dass da ein großes Engagement von den Leuten da ist, die oft vielleicht auch ein bisschen mehr arbeiten, als sie sollten, die das aber auch gerne tun und auch wollen, aber die so ein bisschen an der Belastungsgrenze immer kratzen schon. Und jetzt merkst du, dass du einfach krank bist. Ja, und die Regierung hat jetzt beschlossen, du musst ab dem ersten Krankheitstag wahrscheinlich in Zukunft ein Attest bringen. Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, eine AU nennt sich das Ganze dann. Was hat das für Auswirkungen? Warum kommen sie überhaupt auf diesen schmalen Pfad? Was für groteske Situationen ergeben sich dadurch und welche Probleme haben wir insbesondere wieder für Neurodivergenz? Und vor allem, warum kotzen wahrscheinlich gerade alle Hausärzte im Dreieck? Ja, also das ist frisch, das ist eine Entwicklung, das ist, ich weiß nicht, was sich vielleicht bis dahin in der Diskussion schon wieder ergeben hat, wenn diese Episode rauskommt oder ihr sie hört. Vielleicht wird das Ganze ja alles noch irgendwie abgewendet oder entschärft oder sonst was. Das mag sein, vielleicht kommt's gar nicht. Wir müssen aber mal davon ausgehen, dass das, was da so angekündigt ist, früher oder später vielleicht auch mal umgesetzt wird. Gehen wir einfach mal davon aus. Und ja, das ist hier kein Rechtspodcast. Ich kann keine Rechtsberatung machen. Ich recherchiere die Sachen, ich informiere darüber, auf welche Sachen ich so komme. Aber ich kann euch an der Stelle nur bedingt da unterstützen. Das heißt, wenn es da wirklich um schwerwiegend rechtliche Aspekte geht, um irgendwelche Details und so weiter, informiert euch selber, holt euch die entsprechende Fachkompetenz auch bei Rechtsanwälten zum Beispiel. Mediziner können vielleicht auch ein Stück weit an einigen Stellen euch sicherlich weiterhelfen. Das sind Leute quasi, die haben formal bescheinigt, dass sie sich auskennen und insofern, die kann man dann auch ein bisschen drauf festnageln an der Stelle. Ich muss hier relativ pauschal reden und an manchen Stellen ein bisschen allgemeiner, aber wir tauchen mal in verschiedene Aspekte ein, um euch die überhaupt mal vor Augen zu führen. Ja, denn um was geht's? Bisher ist die typische Regelung eigentlich, du musst ab dem dritten bzw. vierten Krankheitstag, und auch das ist zum Teil in den Betrieben unterschiedlich geregelt, aber so in der Größenordnung musst du eine Arbeitsunfähigkeit bescheinigen lassen, wenn du halt über diese Tage hinweg krank bist, während bei ein, zwei, zum Teil drei Tagen du das eben nicht zwingend brauchst. Ein Arbeitgeber kann auch jetzt das schon aus Gründen anweisen, darf da aber keine Willkür irgendwie walten lassen. Das heißt, das ist nicht zwingend in jedem Fall immer so. Und die meisten Arbeitsverhältnisse, die mir so bekannt sind eigentlich, basieren eher darauf, dass man sagt, naja, die ersten Tage oder sowas ist in Ordnung. Du meldest dich halt krank, du sagst mir Bescheid, ich kann nicht. Du informierst mich auch darüber, wie lange das wahrscheinlich dauert. Und ja, um den Rest musst du dich jetzt nicht zwingend kümmern. Bleibt es länger, musst du halt zum Arzt das bescheinigen lassen. Aber da macht es vielleicht auch mehr Sinn, dass du sagst, das ist halt nichts Kurzes, was ich mal eben so daheim auskurieren kann. Jetzt brauchst du vielleicht auch medizinischen Rat an der Stelle. Dann hatten wir zusätzlich dieses Konstrukt seit Corona, dass telefonische Krankschreibungen waren möglich. Das waren dann so 5 Tage typischerweise. Kam einfach daher aus der Erkenntnis, dass man gesagt hat, die Hausarztpraxen sind einfach heillos überlastet und es macht gar keinen Sinn, wenn jetzt die Menschen dort mit ihren Infektionen alle gemeinsam sitzen und sich am Endeffekt noch gegenseitig anstecken oder ja, dieses Gesundheitssystem komplett verstopfen, was zu einer reinen Formalbehörde da irgendwie degradiert wird, und die Patienten, die wirklich beim Arzt ja mit schwerwiegenden Problemen kommen und da Hilfe brauchen, die kommen letztlich dabei halt mit zu Schaden. Also telefonische Krankschreibung, gerade für so kleinere Sachen. Und ehrlich gesagt, was sind denn so die typischen Sachen, weswegen man häufiger ausfällt oder jetzt halt auch nicht so lange ausfällt? Ja, das sind halt die Infekte. Das ist gerade so im Herbst und Winter sind das halt dann so die grippalen Infekte. Und der Arzt, der testet da nicht genau nochmal, dass du sagen kannst, was haben wir denn da genau für einen Erreger, was müssen wir da genau machen und so weiter, sondern du sagst, legen Sie sich ins Bett, ruhen Sie sich aus, schonen Sie sich, trinken Sie viel, ne? Ihr kennt den Tipp. Das ist so das Standardportfolio. Deswegen, also bin ich jetzt der Meinung, musst du aber nicht zwingend jedes Mal zum Arzt rennen. Das weißt du selber irgendwann. Klar, gibt's schwerere Fälle, wo du dann sagst, okay, in dem Fall ist es doch wichtig, aber auch der Arzt guckt da nicht so genau hin und der guckt noch weniger genau hin, wenn sein Wartezimmer überquillt oder die Leute bis auf die Straße runterstehen, wo es vielleicht gerade stürmt und regnet, die vielleicht dann wirklich dort mit 40 Fieber stehen zum Teil. Der muss schnell arbeiten an der Stelle. Der nimmt sich nicht für dich so lange Zeit. Das geht gar nicht. Das geht nicht, faktisch. Es gibt Hausarztpraxen, die haben inzwischen Aufnahmestopp. Selbst jetzt zu unserer Zeit und nicht gerade erst im Winter oder mit der neuen Regelung. Was wird da passieren, ja? Also, der Arzt wird, wenn da diese Schwemme an Leuten kommt, die sich wirklich ab dem ersten Tag krankschreiben lassen müssen, zwangsläufig quasi im Akkord arbeiten müssen und einfach formal relativ schnell raushauen. Und er wird auch nicht unbedingt sagen, ja, dann bleiben Sie mal 2 Tage daheim und dann kommen Sie wieder, wenn es nicht besser ist. Weil dann sitzt du wieder da, dann bist du wieder in der Schlange, dann reißt du dich da wieder ein in diese Menschenmenge, die quasi seine Praxis belagert. Nee, der wird sagen, jetzt bleiben Sie mal so lange daheim und schonen sich, bis wir beide uns sicher sind, dass Sie dann noch wieder fit sind. Und da veranschlagen wir halt mal ja den Rest der Woche wenigstens oder gleich eine ganze Woche. Ja, wenn du am Mittwoch hinkommst, dann bleib halt bis nächsten Mittwoch daheim. Oder ach, machen Sie bis nächste Woche, Ende nächster Woche. Also 2 Wochen krankschreiben kann ein Arzt ohne Probleme. Es muss immer begründet sein an der Stelle, aber ja, eine Begründung lässt sich da normalerweise eigentlich finden für diese Sachen. Und das ist auch medizinisch gar nicht unsinnig, weil du hast nichts davon. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt, wenn du Leute zu früh wieder in die Arbeit schickst. Da kommen wir gleich noch dazu. Und das ist gerade für den Bereich Neurodivergenz und deswegen sind wir hier in diesem Podcast auch, wo es vor allem um Menschen mit ADHS und Autismus geht, wo es auch um andere Neurodivergente geht und das besondere Profil. Gerade für die ist es eigentlich hilfreich zu sagen, sie ruhen sich entsprechend aus, wenn sie in einer Überlastungssituation sind aufgrund von Krankheit und können dann aber wieder sinnvoll im Job arbeiten. Warum ist es jetzt so besonders da? Nun, es ist ein bisschen pauschal gesprochen an der Stelle und das trifft nicht auf jeden Einzelnen gleichermaßen zu, aber das ist ja bei allen Sachen. Häufig hast du Menschen in diesen Bereichen, die entweder in Sozialberufen sind, ja, wo sie eh sehr gefordert sind, oder die vielleicht in komplexen Aufgaben, wo sie sich ja sehr tief und breit und out of the box denken, quasi rein vertiefen können und die mit hochkomplizierten Sachen zu tun haben, die sich da auch stark einbringen, aber die vor allem darunter leiden, dass sie halt oft in neurotypischen Strukturen funktionieren müssen. Also gerade Arbeitszeiten, strikte Regelungen an der Stelle, vielleicht viele Sozialkontakte, die sie irgendwie kompensieren und übersetzen müssen. Vielleicht auch Großraumbüros oder zu helles Licht oder sonst was. Alles für neurotypische ausgelegt. Vielleicht zu viele Reize, zu viel ja Lärm rundherum insgesamt oder dann halt überhaupt der Arbeitsweg kann ja allein schon stressig sein. Das heißt, da ist viele Neurodivergente, die kommen am Arbeitsplatz an und haben eigentlich schon einen Großteil ihrer Löffel verbraucht. Hört gerne nochmal die Folge zu Löffeln. I'm out of spoons, I come with knives. Da ist die Löffeltheorie mal ein bisschen näher beschrieben. Ja, die kommen schon mit reduzierter Energie da an und die verbrauchen vielleicht halt einen Großteil ihrer Tagesenergie schon im normalen, ja, im Normalbetrieb, sage ich jetzt mal. Die arbeiten schon so auf 80%, 90%, 95% Systemlast. Aber die können das dort gerade noch. Sie funktionieren in dem System. Sie sind Arbeitnehmer, die produktiv beitragen, wahrscheinlich sogar dann relativ viel, wenn sie funktionieren. die oft übermäßig qualifiziert sind, aber die gleichzeitig halt auch viel kompensieren müssen im Inneren. Und kommt jetzt da irgendeine Belastung dazu, sei es ein kleiner Infekt, sei es, weil sie einfach schlecht geschlafen haben, sei es, weil, und das ist auch ein Thema, was gerne einfach so unterschlagen wird, also gerade in dieser Männerdomäne von irgendwelchen toxischen Alpha-Männchen oder sowas. Ja, was ist bei Frauen? Die haben einmal im Monat halt, die haben ihren Zyklus. Und das ist nicht so, dass das einfach so gar keine Belastung ist an der Stelle. Das ist eine Zusatzbelastung und an den Tagen kannst du dich halt auch einfach erwischen, dass du über deine Belastungsgrenzen kommst. Das kann auch auf ADHS-Medikamente einwirken, also beziehungsweise die wirken dann oft nicht mehr so gut. Das heißt, du bräuchtest eine Dosisveränderung. Das ist nicht für jeden quasi immer vom Arzt auch so vorgesehen an der Stelle. Das heißt, auch da können Zusatzbelastungen kommen. Aber viele andere Bereiche, ja, es kann ja sein, dass in deinem sozialen Umfeld irgendwie Dinge schief laufen gerade, dass du da irgendwelche, vielleicht sogar Schicksalsschläge, aber vielleicht sind die nicht so groß, du würdest es schon irgendwie, aber insgesamt, was da noch dazu kommt, wird halt dann zu viel. Oder irgendwelche Belastungssituationen von deinen Angehörigen irgendwie, die dann auch eine Belastung bei dir erzeugen. Kinder in der Schule haben Stress oder sonst was, ja, du musst da mehr tun, du musst dich mit anderen Sachen auseinandersetzen. Das ist eine Zusatzlast. Und schwuppdiwupp, auf einmal bist du über deinen 100% drüber und dann kannst du da schon eine Weile weiter funktionieren vielleicht, aber du arbeitest dann auf Verschleiß. Bedeutet, du bräuchtest eigentlich dringend eine Erholung. 1-2 Tage würden vielleicht reichen. Und das ist das Phänomen, was wir wirklich bei Neurodivergenten halt auch verstärkt sehen, wozu es aber ehrlich gesagt keine wirklich guten Statistiken gibt. Was ich aber schon so ein bisschen rauslesen wird, ja, wenn die 1-2 Tage dazwischen irgendwie fehlen, dann sind das typische Überlastsituationen, entweder halt leichtere Infekte, leichte sonstige Belastungen und sowas, die sich einfach bei ihnen auswirken, weil sie normalerweise halt schon bei 80-90% ihrer Leistungsfähigkeit halt sind und dann halt leicht darüber sind und eigentlich allen was Gutes tun, wenn sie sagen, jetzt bin ich an dem Punkt, jetzt ist es ein bisschen too much. Ich erhole mich jetzt aber 1 oder 2 Tage und dann bin ich wieder leistungsfähig und dann geht das Ganze auch auf Dauer gut. Machen die das jetzt nicht, dann verschleißen die. Das heißt, dann wird's immer schlechter mit der Zeit. Und dann sind wir auf einmal halt in diesen Bereichen von Langzeitkrankschreibungen drin. Und das ist ein Bereich, der ist halt einfach bei dieser neuen Idee von wegen, wir müssen ab dem ersten Tag schon eine Krankschreibung bringen, der ist überhaupt nicht mit berücksichtigt, weil es ist zwar so, dass viele Fälle von Krankschreibungen eher die kurzen Fälle sind, also wo, ich glaube, zu 78% endet so eine Krankschreibung innerhalb der ersten Woche und auch die Krankheit damit. Das heißt, da geht es um ein paar Tage, vielleicht 3, 4, vielleicht 5. Und dann ist das aber ausgestanden und gegessen. Das ist der allergrößte Teil dieser Krankschreibung. Von der Menge der Krankheitstage aber machen die nicht so viel aus wie die Langzeitfälle, wo du dann halt gleich 2 Wochen, 6 Wochen oder länger krankgeschrieben bist, wegen zum Beispiel psychischer Probleme oder weil du psychosomatische Effekte entwickelt hast oder du vielleicht auf Dauer arbeitsunfähig wirst. Also es gibt verschiedene Fatigue-Syndrome, die wir darunter nennen können, aber auch Depressionen, Angststörungen, Erschöpfungssymptome aller Art, also auch Burnout ist darunter zu führen. Dinge, die einfach langwierig und teuer sind für unser Gesundheitssystem, für unsere Gesellschaft, für unsere Volkswirtschaft an der Stelle. Die werden da aber gar nicht so genau betrachtet, sondern man geht von der Mehrzahl der Fälle aus, die also kurze Fälle sind. Und wenn Leute halt öfters mal kurz fehlen, ja, dann stellt man, ja, die machen ab und zu mal gerne frei einfach. Die haben dann manchmal keinen Bock und dann kommen die einfach nicht und so weiter. Das ist aber, wenn es überhaupt für Leute gilt, was auch erstmal zu beweisen wäre, bevor man einfach das unterstellt, selbst wenn es solche Leute gibt, auf keinen Fall für alle gilt und es halt auch genügend gibt, die eigentlich allen helfen, indem sie wirklich entsprechende kurze Erholungsphasen nutzen und sagen, okay, heute merke ich, es geht nicht. Ich bin drüber, morgen geht's wieder vielleicht, jetzt gucken wir mal, ich mach mal den Tag einfach ruhig, erhole mich und schau, dass es dann quasi am nächsten Tag wieder funktioniert, dass auch meine Projekte und Sachen nicht so lange liegen bleiben. Nicht, dass ich irgendwie am Ende länger ausfall. Damit ist allen mehr geholfen, als wenn ich quasi es drauf ankommen lasse. Oder indem ich halt ins Büro komme. Ja, ich Hab zwar wohl irgendwie einen Infekt und brauche hier Mengen an Taschentüchern und so weiter, aber das geht schon irgendwie und ich bin ja wichtig und ich muss hier unbedingt, oder sonst unterstellt man mir irgendwie, dass ich ja irgendwie faul bin oder ich habe da auch ein schlechtes Gewissen. Und da kommt es halt der Faktor hinzu, dass halt gerade sowas wie RSD oder RS, also Rejection Sensitivity, aber auch dieses Imposter-Syndrom im Neurodivergenzbereich verstärkt da ist, aber auch halt einfach diese Angst, sowieso schon immer abgewertet zu werden oder unterstellt zu bekommen, dass man faul ist, weil man halt an allen möglichen Ecken vielleicht halt irgendwie anders funktioniert. Also man sich eigentlich die ganze Zeit missverstanden fühlt. Plus, dass man halt eigentlich ein proaktives Interesse an dem, ja, an der sozialen Gruppe, das ist halt auch unter Umständen die Firma quasi, also die anderen Kollegen hat, sagen kann, ah, die stehen ja auch blöd da, wenn ich jetzt da irgendwie ausfalle, da muss ich ja irgendwie. Ich muss das ja irgendwie weiterbringen. Das Projekt, das liegt mir am Herzen. Das ist ja mein Baby, das Projekt. Ich will doch da funktionieren dafür. Das heißt, die tendieren oft eh schon dazu, dass sie gerne arbeiten wollen, wenn sie einen passenden Arbeitsplatz haben, dass sie sich da auch richtig einbringen, dass sie auch proaktiv wirklich da sehr aktiv sind, dass sie auch wirklich versuchen, ja, da möglichst zu funktionieren. Aber sie halt irgendwann, wenn sie wirklich das hoffentlich gelernt haben, sich da selber gut wahrzunehmen, dann sagen, okay, nee, aber heute ist es too much. Das geht jetzt gerade nicht. Ich brauche diesen Erholungsraum quasi für mich und danach bin ich aber gerne wieder für euch da und mache da gerne mit. Also heutzutage melden die sich halt dann eher mal einen Tag krank, vielleicht zwei Tage krank, gucken, dass es dann wieder geht. Selten länger eigentlich. Das heißt, da sind auch ganz viele von diesen Kurzzeitkrankmeldungen, die aber dann halt gehäuft auftreten dabei, die halt solche, ja, Kompensationsräume brauchen eigentlich. Und das kann ja auch ein normaler Infekt durchaus sein, der dich aber halt einfach zusätzlich belastet, wo du sagen kannst, okay, ich habe jetzt einen Schnupfen, ich habe Kopfweh oder ich habe eine Allergie oder sonst was. Und das ist ja faktisch auch ein körperliches Symptom, aber das alleine, es wäre nicht, aber irgendwie so insgesamt ist es jetzt einfach too much. Ich muss jetzt einfach mal zwei Tage und selbst wenn ich da noch ein bisschen Schnupfen habe, das geht dann schon wieder. Da habe ich wenigstens wieder gut geschlafen vielleicht und dann passt das alles. Machst du das nicht, verschleppst du das Ganze, dann wird's schlimmer und dann fällst du halt faktisch auch locker mal zwei Wochen aus. Also das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Aber zwei Wochen zu kompensieren ist halt auch für einen Arbeitgeber oder die Kollegen halt deutlich schwieriger, als wenn du halt ein oder zwei Tage ausfällst. Also eigentlich ist das ein sinnvoller Kompromiss in vielen Fällen. Was jetzt aber passiert ist, dass pauschal unterstellt wird, die sind ja alle faul, die machen ja alle blau. Wir kommen gleich dazu, gibt es da Beweise dafür. Aber nehmen wir mal an, ich darf einfach sowas unterstellen. Ja, und unterstelle ich jetzt einfach mal, dass diese Bundestagsabgeordneten, die das so beschlossen haben, dass die auch vielleicht alle faul sind. Könnte doch sein. Guck mal in den Bundestag rein. In so eine typische Sitzung. Wie viele sind da wirklich da von diesen Plätzen? Die müssten eigentlich alle voll sein. Bis auf die paar wenigen, die vielleicht gerade wirklich krank sind. Da sind aber viel weniger da. Warum? Was machen die? Wieso arbeiten die nicht? Und klar sagen die dann, nein, wir arbeiten ja und so weiter. Ich könnte sagen, nein, Attest ab dem ersten Tag. Wer fehlt, Attest ab dem ersten Tag, sonst sofort Kürzung der Diäten. Könnte ich ja machen. Das Gegenargument ist, nein, wir machen ja andere Sachen und wir können da nicht gleichzeitig und die Last ist sonst zu groß und so weiter und deswegen müssen wir halt zu Kompensationszwecken quasi müssen wir dann halt dem fernbleiben. Ah, herzlichen Glückwunsch, du kompensierst also. Du arbeitest eigentlich schon richtig, du willst deinen Job machen und du tust es auch. Und das reine Fehlen und so weiter und dass du halt dann bei den Sachen halt ausfällst oder sowas, das ist insofern, da sollte ich dir gar nichts Schlechtes unterstellen. Ja, okay. Warum machst du es denn dann andersrum? Warum unterstellst du allen anderen quasi, dass man sie zwingen muss zu arbeiten? Wenn das wirklich dein Mindset ist, dass du denkst, alle Leute müssen zum Arbeiten gezwungen werden, ja, vielleicht sollte man dich auch mehr zwingen und kontrollieren und überwachen. Also Attestpflicht oder eine entsprechende Entschuldigung, die muss aber auch von jemand anderem dann formal klar geprüft werden quasi, dass klar ist, was du während den Zeiten gemacht hast, dass es vielleicht auch begründete Fehlzeiten gibt an der Stelle, aber ansonsten sind es Fehlzeiten. Und das wird prozentual einfach abgezogen von deinen Diäten. Ist doch fair. Ja, musst du dich einfach der Kontrolle und dem Zwang unterwerfen, damit du halt gescheit arbeitest. Wenn das deine Denkweise ist, ist es nur fair, es in beide Richtungen zu machen. Könnte ich machen. Ich würde auch so argumentieren, ehrlich gesagt. Fairer wäre es aber vielleicht einfach, wenn wir das von beiden Seiten mal ein bisschen zurückschrauben. und uns mehr darauf verlassen, dass die, die gerne und gut arbeiten wollen und die einen passenden Job sind, an der Stelle das auch tun. Und ein Arbeitgeber eigentlich nach einer Weile ziemlich genau weiß, welche Arbeitnehmer bei ihm wirklich auch versuchen, Leistung zu bringen oder sich einbringen und proaktiv engagieren und welche halt nicht. Und ehrlich gesagt, die, die das halt nicht tun, weil halt vielleicht wirklich irgendwas nicht passt oder sie vielleicht wirklich auf den Job keinen Bock haben oder sowas, da hilft es ja auch nicht, wenn die im Büro ihre Zeit absitzen dann. Das heißt, da ist es dann egal, ob die krank quasi faken und daheim sind oder ob die im Büro sind und Arbeit faken. Ist aber halt ein formaler Unterschied und deswegen müssen wir uns diese ganzen Gedanken machen. So, kommen wir jetzt wirklich mal zu diesen Details, was da wirklich eine Rolle spielt. Und die Auswirkung, die ich einfach befürchte, dass das Ganze haben wird. Und sehen wir es erstmal neutral quasi, also was so für alle passieren wird. Also nicht nur für Neurodivergente, aber für alle. Der Arzt, der überlastet ist, mit dem das Wartezimmer aus allen Nähten platzt und so weiter, der sagt, jetzt steht mir die alte Omi da in der Schlange irgendwie auf der Straße im Regen. Kann faktisch passieren, warten wir es mal ab. Ich würde sogar eine Langzeitwette drauf eingehen, da müssen wir gar nicht so lange warten. Wahrscheinlich, das wird noch dieses Jahr dann passieren. Was macht der? Der versucht, möglichst schnell die abzuwickeln. Der guckt nicht, dass er die akribisch untersucht, dass er genau guckt, was hat der für eine Krankheit, was hat der für eine Krankheit. Nein, grippaler Infekt, zack, fertig. Ich meine, so ist es doch, ja. Wenn du zum Arzt willst und mit ihm sprechen willst, wegen sowas, wird er sagen, ja, sie haben offensichtlich grippalen Infekt. Abhören habe ich jetzt keine Zeit dafür schon mal, aber könnt ihr vielleicht auch noch machen irgendwie. Ja, trinken Sie viel, schonen Sie sich und so weiter. Das sind dann so die Tipps. Ja, sorry, aber das weißt du ja selber, ne? Haben wir gesagt. Und der wird die einfach immer kort, wird gucken, dass er die entsprechend lang krank schreibt. Der Arbeitnehmer wird vielleicht auch sagen, okay, bevor ich da nochmal in diese Praxis muss irgendwie und mich da anstellen muss, ja, dann schreiben Sie mich ruhig länger krank irgendwie, dann ist das schon okay. Und ja, in eineinhalb Wochen bin ich dann auf jeden Fall wieder fit, dann passt das schon. Und wenn ich mich dazwischen ein bisschen mehr ausruhen und ausschlafen kann, ist sicherlich auch nicht verkehrt. Warum nicht? Wäre aber in vielen Fällen gar nicht notwendig. Das heißt, ich glaube aber, dass wir einfach viel mehr Krankheitstage bekommen werden, allein aus dem Grund. Was kann noch passieren? Ein Arbeitnehmer, der jetzt vielleicht im Umkreis weiß, oh, da geht gerade Magen-Darm um. Er hat schon zwei Kollegen erwischt und mit denen saß ich ja neulich auch noch beim Essen im Büro. Oder es geht insgesamt gerade um und ich fühle mich auch schon ehrlich gesagt nicht gut. Mir ist irgendwie nicht so, weiß nicht. Und da hat man so im Kopf, okay, morgen hänge ich vielleicht über der Schüssel und weiß gar nicht, wie ich das Haus verlassen könnte, geschweige denn, dass ich es bis zum Arzt schaffe, ohne dass da ein Riesenunglück passiert oder mir der Kreislauf zusammenklappt. Ich muss dann ja aber. Dann gehe ich lieber heute zum Arzt. Vielleicht muss ich es ein bisschen überdramatisieren an der Stelle. Ja, kann ja sein. Oder ich erzähle ihm einfach offen und ehrlich die Situation und dann ist er vielleicht auch froh, dass ich heute schon komme und nicht erst morgen, wenn dann das vielleicht eine Sauerei gibt in dem Wartezimmer auch. Nein, dann ist der vielleicht auch einfach pragmatisch und sagt, ja, dann schreibe ich sie mal krank. Und dann schreibe ich sie auch nicht nur zwei Tage krank, weil das fängt ja gerade erst an. Dann schreibe ich sie halt auch auf jeden Fall die Woche oder die eineinhalb Wochen krank an der Stelle. Gehen wir mal auf Nummer sicher an der Stelle. Bevor sie vielleicht auch noch jemanden anstecken dann hier oder sie dann doch wieder zur Arbeit gehen, weil sie ihnen nochmal krank schreiben lassen wollen, bleiben sie mal daheim. Das ist auf Nummer sicher auf jeden Fall. Und das ist sogar ein Stück weit rechtens, weil wenn quasi eine Situation da ist, bei der Arbeiten das Gesundheit, den Gesundheitszustand verschlechtern würde, ist es ein legitimer Grund, jemanden krank zu schreiben. Nach dem Motto, ja, gerade kann er vielleicht noch arbeiten, aber wenn er arbeitet, dann wird das schlechter, deutlich schlechter und dann kann er deswegen nicht mehr arbeiten, weil er weiter gearbeitet hat. Das heißt, wir verschleppen da eigentlich nur was. Also wir sparen uns keine Krankheitstage, wir verschleppen sie nur oder vergrößern und verschlimmern sie sogar nur. Das ist schon heute ein legitimer Grund und ja, wenn schon der Arzt das gar nicht so akribisch alles dokumentieren und machen kann, weil er gar nicht die Zeit dazu hat, wer sollte da kommen und so sagen, nein, da waren Sie aber nur so halb krank oder so. Ja, steht dann ein Herr Merz daneben und sagt, ich beobachte Sie nochmal persönlich quasi und entscheide, dass der Mediziner nicht recht hat, weil ich weiß es mal wieder besser. Nein, das wird nicht passieren, das kann gar nicht passieren. Wir haben nicht die Kapazitäten, das zu machen. Das ist ja genau der Punkt. Kann jetzt jemand da bescheißen? Ja, natürlich kann er bescheißen. Und das ist ja genau dieser geistige Fehlgriff, ehrlich gesagt, zu denken, da schließen wir aus, dass jemand bescheißen kann. Naja gut, der muss sich die Mühe machen zum Arzt in die Reihe, vielleicht schreckt ihn das ja ab quasi. Vielleicht macht man es einfach so unangenehm zu bescheißen, dass dadurch jemand, der das nur so aus Jux und Dollerei macht, dann halt einfach unterlässt. Ja, das kann sein. Bedeutet aber, ja, auch hier, ich mache es mal wieder einfach pauschal für alle unangenehm und kaum aushaltbar. Um die wenigen Fälle, wo wir wirklich klar sagen können, da ist wirklich Betrug vielleicht im Spiel, zu adressieren. Pauschal für alle schlechter, weil da sind ja bestimmt ein paar dabei, die wir dann erwischen. Gleiches Spiel, ich kann auch sagen, Bundestagsabgeordnete. Ja, da sind bestimmt ein oder zwei dabei, die sind einfach faul. Bestrafen wir sie mal alle. Da sind bestimmt dann auch die richtigen dabei. Darf ich sowas machen? Ist sowas rechtens bei uns? Ist sowas ethisch, moralisch oder auch rechtlich bei uns zulässig? Ihr kennt die Antwort natürlich nicht. Keinster Weise. Wird aber im Prinzip in diese Richtung gearbeitet. Kann jetzt passieren, dass ein Neurodivergenter einfach, ja, ein Problem bekommt dadurch? Natürlich. Du hast ja drei Belastungsfaktoren. Erstens, du hast deine Grundlast. Das ist ja das, was wir bei ganz vielen sehen. Du bist immer etwas unter der Kompensationsschwelle, kommen sonstige Dinge dazu. Bist du über der Kompensationsschwelle, dann degradiert das entweder, führt in die Erschöpfung rein, führt zu langfristigen Problemen oder du musst halt entsprechende Entspannungsräume, also Erholungsräume oder sowas bekommen. So, um diese Erholungsräume jetzt zu bekommen, also um quasi jetzt dann deine 2 oder 3 Tage daheim bleiben zu können, musst du also zum Arzt. Bedeutet es ein weiterer Belastungsfaktor? Und es mag ja für Neurotypische noch alles ganz lustig zu sein, zu sagen, ach, da gehe ich mal einen kleinen Spaziergang zum Arzt und so weiter. Ja, wenn es dem schlecht geht, ist das zwar auch nicht mehr so, aber für Neurodivergenten kann es gleichzeitig die Hölle sein. Weil Reizüberflutung, soziale Interaktionen, Demands, die da kommen, unklare Situationen, im Prinzip Stress an der Stelle. Das kann man natürlich jetzt kleinreden, ist aber eigentlich faktisch von unserem Stand, den wir sowohl aus der Psychologie als auch aus der Medizin hierzu haben, relativ klar, dass das drastische Belastungsfaktoren für viele Menschen im Neurodivergenzbereich sind. Das ist faktisch einfach so. Und das mute ich diesen Menschen jetzt nochmal zusätzlich zu. Das heißt, ihr erster Tag der Erholung ist kein erster Tag der Erholung, sondern ein erster Tag von zusätzlichen Anforderungen, die da kommen. Das heißt, die gehen einfach nochmal viel weiter negativ quasi in ihre Gesamtbilanz, in die Überforderung rein. Der Effekt ist, dass sie dann am zweiten und dritten Tag erst recht quasi in den Seilen hängen und diesen Bereich brauchen. Das heißt, aus einem wird dann halt schnell 2, 3, 4, 5 Tage oder wenn du Pech hast, sogar eine Woche oder 2. So. Jemand, der das 1, 2 Mal mitgemacht hat und der vielleicht auf einen Arzt trifft, der sagt, um Gottes Willen, kommen Sie bloß nicht nochmal, mein Wartezimmer ist voll, irgendwie schreibt Sie gleich für 1,5 Wochen krank, wird der sagen, nein und ich nicht, sondern wird sagen, ja, Sie haben ja recht, das hat ja auch keinen Sinn, ich packe das auch nicht ein zweites Mal hier irgendwie jetzt in der Woche dazu kommen, das schaffe ich einfach nicht, das, mental schaffe ich das nicht, das geht nicht. Schreiben Sie mich gleich richtig ordentlich lange krank, dann ist das jetzt halt so. Ja, dann ist das halt so. Und das ist auch faktisch einfach das Sinnvollste, was du dann machen kannst und musst. Das ist ein völliger Bürokratieirrsinn, der da entsteht. Und Bürokratie ist eines der schlimmsten Dinge, was du Neurodivergenten antun kannst überhaupt. Ist das Ganze jetzt irgendwie gerechtfertigt? Es wird sich ja gern berufen auf die Zahlen und so weiter, die ja gestiegen sind. Und wir haben eben halt mehr Fehltage und so weiter und einen Höchststand und so. Was dabei verschwiegen wird, ist, wir haben eine elektronische AU eingeführt. E-AU nennt sich das. Und das bedeutet, du hast ja nicht mehr diese gelben Zettel, sondern gehst du mit deiner Karte hin. Dann sagen die, okay, sie werden jetzt krankgeschrieben für 3 Tage, 5 Tage, 2 Wochen. Also mehr kann der normale Arzt nicht auf einen Schwung normalerweise machen. Dann müsstest du nochmal hin. Und sagen die, du wirst zu lange krankgeschrieben und dann hörst du, es alles okay. Wir haben es elektronisch eingegeben, damit ist das erledigt. Du hast kein Beleg, kein Wisch, kein sonst was mehr, brauchst du auch nicht. Du musst ja nichts mehr irgendwie hinschicken wie früher, wo du sagen kannst, das muss ich krank auch noch, Briefmarke und Dings und zum Briefkasten gehen. Nein, du kannst einfach sagen, gehst nach Hause, legst dich ins Bett. Insofern eine gewisse Erleichterung an der Stelle wieder. Aber durch diese elektronische Erfassung sind mehr Fälle erfasst worden. Gerade bei diesen kurzen Arbeitsausfällen. von ein, zwei Tagen. Gab es vorher eine drastische Untererfassung? Da ist vieles überhaupt nicht in den Statistiken gelandet. Jetzt landet auch noch nicht zwingend alles in den Statistiken. Aber es ist deutlich mehr geworden. Und es ist relativ sicher, dass diese Erhöhung wirklich durch die Einführung dieser elektronischen Krankschreibung passiert ist. Es gibt allerdings auch keine sauber bereinigten Zahlen an der Stelle und das kann halt einfach auch ein anderes Verhalten infolge von, also erstmal mehr Infektionen, Kontext Corona und drumherum, aber auch ein anderes Verhalten die Ursache sein, dass man sagt, nee, ich fühle mich krank, ich bin erkältet und so weiter, ich bleibe jetzt lieber daheim, weil ich habe mit Corona gelernt, das bringt überhaupt nichts, wenn wir uns alle im Büro treffen und uns gegenseitig anstecken, da habe ich keinen Bock drauf, da haben die Kollegen keinen Bock drauf. Da kriege ich auch Stress, wenn ich da krank hinkomme. Und ja, jemand hat das mal so schön verglichen mit, das ist so wie, wenn du dich da krank ins Büro schleppst und da als Held rühmst irgendwie, dass du das machst und dich ja so wichtig fühlst dabei. Und dann ist es so, als wenn du dich mit der gezogenen Handgranate in den Schützengraben wirfst zu deinen Kollegen, wo du sagst, nein, das will keiner. Ja, das heißt, eine schöne Sache, die ich auch gerne erwähne, ist, du kannst, wenn du dich krank ins Büro schleppst und dort versuchst, dein Projekt weiterzuführen, auch ein negatives Arbeitsergebnis erreichen. Also das ist nicht nur schlechtes, sondern der Arbeitsfortschritt wird negativ. Du kommst also nicht weiter in dem Projekt, machst keinen Fortschritt, keine Verbesserung, du machst eigentlich einen Rückschritt, das fällt dir aber erstmal gar nicht auf. Das heißt, du versuchst noch vorwärts zu arbeiten, arbeitest aber so schlecht in die falsche Richtung mit so vielen Fehlern, die du dabei einbaust, dass du danach einen Tag, den du krank daran an einem Projekt gearbeitet hast, mit 2, 3, 4, 5 Tagen wieder kompensieren musst, wo du deine ganzen Fehler und sonst was wieder irgendwie ausmerzt und zurückführst und irgendwie wieder bereinigst und gerade biegst. Das kann passieren, gerade bei sehr komplexen Aufgaben. Und das ist insofern auch nicht hilfreich, also weder für dich noch für deinen Arbeitgeber an der Stelle. Das heißt, da wäre es viel schöner, wenn du sagen kannst, nö, den einen Tag fehle ich komplett, aber danach bin ich wieder einigermaßen fit und kann da sinnvoll weiterarbeiten. Das ist für alle auch verlässlicher. Wird aber alles halt ausgehebelt dadurch, dass du sagen kannst, nö, wenn du musst, ab dem ersten Tag musst du dich krank schreiben lassen, das ist auch Pflicht, und dann sagst du, okay, dann ist meine normale Funktionsfähigkeit, dass ich vielleicht im Monat im Schnitt einen Tag habe, wo ich quasi so einen Kompensationsraum brauche, weil da halt einfach Ereignisse sind, das geht dann halt nicht mehr, also falle ich halt einmal im Monat halt eine gute Woche aus. Oder du vermeidest es, versuchst in deinem Büro weiterzuarbeiten, fährst auf Verschleiß, machst es schlimmer und dann fällst du halt alle 2 Monate vielleicht im besten Fall oder alle 3 Monate aus. Aber vielleicht ist das dann halt auch schon so weit verschlimmert, dass du dann halt nicht nur eine Woche ausfällst, sondern dann halt gleich so richtig. Hast du dann erstmal 2 Wochen, dann ist aber klar, nee, irgendwie funktioniert das hinten und vorne bei dir nicht und es gibt auch insgesamt keine Zustandsverbesserung eigentlich, das hat sich nur verändert. Du fällst länger aus. Du bist jetzt 6 Wochen krank oder sowas. Und so lange muss der Arbeitgeber ja auch weiterhin dein Gehalt zahlen. Das heißt, der Arbeitgeber zahlt typischerweise die ersten 6 Wochen dein Gehalt, halt nur deine 80%, also ein reduziertes, aber der zahlt weiter. Bei kleinen Betrieben ist es allerdings so, dass sie so eine gewisse Umlage haben, also U1, da können die sich einen Teil dieses Geldes wieder zurückholen. Das heißt, ja, gerade kleine Arbeitgeber haben eigentlich insofern auch den Wunsch, das gegenüber anderen sinnvoll nachweisen zu können, dass du wirklich krank warst. Und insofern müssen sie auch eher darauf drängen, dass du wirklich deine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bringst. Das heißt, selbst wenn die neue Regelung vielleicht irgendwelche Möglichkeiten vorsehen sollte, dass du das betrieblich irgendwie anders regeln kannst, kleine Unternehmen werden es möglicherweise nicht tun, weil sie sagen, Moment mal, da geht mir faktisch Geld verloren. Ja, jemand, der dann 3 Tage irgendwie krank war oder sowas, aber ich habe keine AU davon. Und dann wird angezweifelt, dass er wirklich krank war, also kriege ich von anderen das Geld nicht zurück. Das ist ein Einnahmeausfall quasi, das kann ich mir nicht leisten. Ich muss auf der AU bestehen ab dem ersten Krankheitstag. Das heißt, die Verschärfung gerade bei kleinen Betrieben kann nochmal deutlich heftiger ausfallen. Stört sowas den Unternehmensfrieden? Ja, natürlich. Erheblich. Es stört erheblich quasi auch die Zufriedenheit und die Arbeitsfähigkeit des gesamten Teams, muss man sagen. Leute, die krank zur Arbeit kommen, Leute, die vielleicht auch sagen, sie können sich nicht leisten, schon wieder irgendwie und das ist ihnen viel zu stressig und zu aufwendig zum Arzt und das packen sie nicht, da gehen sie lieber arbeiten oder sowas. Das hilft dir nicht. Das hilft niemandem was. der Arbeitgeber sollte eigentlich selber wissen, dass er sagt, irgendwie, was sind Leute quasi, die versuchen, sich proaktiv einzubringen und welche haben eigentlich sowieso schon überhaupt gar keinen Bock mehr und egal, ob die im Büro sitzen oder nicht, das macht keinen Unterschied, ja. Das kann der Arbeitgeber aber halt ja dann irgendwie überlegen, wie er damit umgeht. Das hängt nicht zwingend quasi an diesen ganzen Krankschreibungssachen. Also ein guter Arbeitgeber, der mit seinen Mitarbeitern in Kontakt ist, unterstelle ich, dass der nicht über diesen Mechanismus von Krankschreibung primär irgendwie rauskriegt, wie es denn eigentlich da Sache ist. Und der das möglicherweise selber eher als schädlich empfindet, aber vielleicht dazu gezwungen ist halt, weil er sagt, naja, aber es geht Geld verloren. Das heißt, wir schaffen da ein riesiges Bürokratiemonster. Und das trifft halt Menschen, die halt in besonderen Bereichen sind, nochmal wesentlich härter. Und das ist einfach, du wirst in dem Moment sofort mit Eintreten einer Überlastungssituation bei einer Krankheit, wo du sowieso schon weniger leistungsfähig bist, nochmal zusätzlich mit dem Problem konfrontiert, dass du dann auch noch akribisch beweisen musst, dass du auch krank bist. Dir wird unterstellt, du bist ja gar nicht krank, jetzt musst du es auch noch darlegen und beweisen, obwohl es ja einfach gerade saudreckig geht und du sowieso kaum noch was hinkriegst. Deswegen bin ich doch arbeitsunfähig, weil ich es nicht hinkriege. Jetzt muss ich aber was zusätzlich an Aufgabe erledigen und zusätzlich eine, die vielleicht sogar mir besonders schwer fällt, da zum Arzt zu rennen in eine besondere Situation oder sonst was. Und das ist gerade Leute, die halt mit Reizlast irgendwie ein Problem haben, die ja mit exekutiven Funktionen ein Problem haben, die im Bereich PDA sind oder eben halt Rejection Sensitivity, die andere Komorbiditäten haben. Depressionen ist ja dann einfach ein Resultat davon. Hast du schon mal mitgekriegt, wie jemand mit Depressionen, wie handlungsfähig der noch ist, wo es dann heißt, ja, kümmere dich halt mal um irgendwas. Kannst du dich mit einer schwerwiegenden Depression selber noch um Dinge kümmern? Wärst du depressiv, wenn du das ohne Einschränkung könntest? Nein. Depression zeichnet sich genau dadurch aus, dass du diese Sachen, die man dann von dir verlangt, eben nicht mehr gut kannst. Oder auch gar nicht kannst. Und das ist ja tatsächlich das, was oft so Krankheiten dann nochmal deutlich drastisch verschärft, weil diese Leute gar nicht in der Lage sind, in den richtigen, wichtigen Phasen dann sich die Hilfe zu holen. Das ist ein bisschen so, als wenn du halt sagst, du hast da einen Ertrinkenden, also du fährst mit so einem Schiff, und dann siehst du da so jemanden schwimmen, der so halb am Ertrinken ist und so weiter, der vielleicht noch so halbwegs schafft, irgendwie so um Hilfe irgendwie zu rufen oder sonst was, wenn er halb untergeht. Und dann rufst du dem zu. Also dann wirfst du dem keinen Rettungsring zu und sagst, hey, ich zieh dich an Bord, ich kümmere mich um alles, kein Problem, oh, scheiß Situation, in der du gerade bist, ich guck, dass dir wieder besser, wenn es dir nachher auch wieder besser geht, kannst du mir im Gegenzug vielleicht auch mal helfen. Nein, das macht man nicht, sondern man sagt, hey, kümmere dich mal um Rettungsring oder sagt, hey, lern mal schwimmen oder ihm Gutschein zuwirft und sagt, hier, ein Gutschein für einen Schwimmkurs. So ist das in etwa, was da passiert. Das ist nicht nur nicht zielführend, das ist einfach auch ein Großteil unverschämt, muss man sagen. Und im Endeffekt wird die Krankheit damit eigentlich zu so einem Organisationsprojekt, was man stemmen muss. Und da bekommen Leute, die sich mit sowas schwer tun, wahrscheinlich sowieso schon mal die Vollkrise oder landen in Angstzuständen, was ja alles verschlimmernd wird, dass du sagen kannst, oh Gott, jetzt bin ich in einer Paniksituation. Also vielleicht bevor du richtig krank wirst sogar und sagst, oh Gott, wenn ich jetzt morgen krank werde und so weiter, ich kriege ja gar keinen Arzt so schnell und so weiter oder bin umgezogen, ich habe noch keine neue Hausarztpraxis, die andere, die haben Aufnahmestopp, ich weiß ja gar nicht wo, Stress pur. Nichts, was dir irgendwie hilft in so einer Situation. Und selbst diese telefonische AU ist ja weggefallen irgendwie, dass du dort noch so einen gewissen Puffereffekt irgendwie haben könntest. Da kannst du dann vielleicht ja irgendwie dich erstmal nach heimlegen und dich in den Bereich quasi, musst du immer aus dem Weg gehen. Auch das wollen sie ja abschaffen an der Stelle. Mehr Kontrolle. Und je schwerer du quasi krank bist, auch an der Stelle, und da rechne ich dieses ganze Umfeld dazu, oder je schwerer du quasi an dieser Gesamtkomorbiditätsbereich leidest, umso schwerer wirst du auch beweisfähig. Das heißt, du tust dir immer schwerer, diese Sachen, die man von dir verlangt, um zu beweisen, dass es dir schlecht geht, hinzukriegen. Ärzte können das nicht komplett auffangen. Die können das nur quasi umgehen, indem sie halt einfach pauschal länger krank schreiben. Also ich als Arzt, der eine komplette Überlastung hätte, würde da auch keinen anderen Weg sehen. Oder ich kündige halt meinen Job und sage, mal halt die Praxis dicht, lohnt sich nicht mehr, weil faktisch diesen Status quo, den wir heute haben, wo ja eh schon viele Praxen auch sich schwer tun damit, wo wir auch heute schon in einigen Bereichen einfach eine klare Unterversorgung haben, funktionieren also halbwegs auf Basis dessen, dass du nicht sofort mit den ersten Tagen dich krankschreiben lassen musst, also die meisten nicht, dass du dich auch telefonisch krankschreiben lassen kannst. Das erleichtert auch den Arztpraxen einfach die Arbeit. Erhöht man jetzt aber diese Last auf diesen Arztpraxen und gleichzeitig bekommen sie aber nicht mehr Geld dafür, also das ist so vorgesehen, die kriegen keinen Cent mehr dadurch, erhöhst du ja das Missverhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben. Das heißt, die können auch das, was sie quasi an Funktionalität zusätzlich leisten müssten, gar nicht durch irgendwelche Investitionen jetzt irgendwie kompensieren. Die können nicht mehr Leute einstellen, die können nicht sich einen größeren Raum irgendwo mieten dafür, für Wartezimmer. Das geht nicht, weil es ist nicht mehr Geld da. Und das ist oft eh schon knapp. Das heißt, sie müssen zwingend quasi dysfunktionaler werden, um mit dieser Lage noch halbwegs umzugehen, und müssen das halt kompensieren, indem sie halt, ja, versuchen halt diesen Ansturm an Leuten halt irgendwie Herr zu werden, indem sie es halt, ja, ihre Funktionalität halt einfach so weit runterbrechen, dass es halt noch leistbar ist. Also am Akkord Sachen ausstellen, länger gleich krank schreiben, dass die Leute kein zweites Mal kommen und so weiter. Oder auch Leuten halt eher sagen, wenn sie sich nicht so gut fühlen oder sowas und nicht sicher sind, ob sie krank werden, kommen sie lieber einen Tag früher. Da geht's vielleicht. Oder rufen sie an, wenn sie einen Tag früher, und hier ist das Wartezimmer nicht ganz knallevoll oder sowas, schreibe ich sie lieber einen Tag früher krank, bevor sie am nächsten Tag kommen, und da kommen vielleicht alle. Das ist nur eine logische Konsequenz daraus. Und das Ganze erhöht ja auch nochmal diesen ganzen Scham- und Schuldfaktor irgendwie bei Betroffenen. Und das ist ja genau dieses Perfide dabei, dass du im Neurodivergenzbereich oft Leute hast, die sich sowieso schon schuldig fühlen, die sowieso schon eine große Scham irgendwie empfinden, die sowieso schon das Gefühl haben, sie versuchen sich ja proaktiv einzubringen, sie versuchen alles zu vermeiden, die eigentlich diesen Willen da haben, aber eine andere Intention unterstellt bekommen, die halt aus dieser Denkweise von unseren toxischen Alpha-Männchen kommt, diesen alten Herren, die da so gerne allen unterstellen, dass ja alle eigentlich nur arbeiten, wenn man sie zwingt. Wahrscheinlich, weil sie selber so funktionieren. Ich kann es mir nicht anders erklären. Das ist eigentlich eine logische, psychologische Konsequenz, dass du anderen das unterstellst, quasi wie du selber tickst. Und das ist aber halt eine fehlerhafte und beleidigende und hochproblematische Unterstellung für Leute, die sich eigentlich proaktiv in ihrem Job engagieren und die sich da einbringen und eigentlich genau die Leute sind, die du brauchst. Denen dann zu sagen, du bist ja faul, du willst ja gar nicht und so weiter. Das verschlimmert an so vielen Stellen so viel und das macht uns so viel in der Volkswirtschaft wirklich kaputt an der Stelle. Das ist nicht sinnvoll und es zerstört vor allem halt auch dieses Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer erheblich, dass du dir gegenseitig immer da auf Schritt und Tritt quasi misstrauen musst. Irgendwie, was ist denn jetzt da? Beleg mal alles an der Stelle. Ich misstraue dir ab dem ersten Tag oder sonst was. Das ist nicht zielführend. Das ist, wie gesagt, ein Arbeitgeber, der seine Arbeitnehmer kennt irgendwie, der bräuchte das eigentlich nicht. Es gibt andere Modelle, es gibt die zum Teil in anderen Ländern, gibt es Modelle. Die haben alles ihre Vor- und Nachteile. Wir müssen uns aber einfach darüber bewusst sein, dass du nicht sämtlich Missbrauch, egal mit welchem Modell, ausschließen kannst. Missbrauch zu 100% auszuschließen bedeutet, du brauchst eine absolute wasserdichte Kontrolle. Das ist erstmal ein totalitäres System. Also Stichwort Faschismus ist nah dran quasi, also korreliert zumindest stark mit solchen totalen Kontrollen. Ist nicht identisch, ist nicht gleichzusetzen, muss man sagen. Es sind nochmal zwei verschiedene Dinge. Gleichzeitig ist es ein Bürokratiemonster. Und du sagst, das ist so ein Riesenaufwand, den du da spendieren musst, um alles zu kontrollieren akribisch. Das macht keinen Sinn. Also der Schaden quasi, den du verursachst durch absolut sichere Kontrolle, ist größer als den Nutzen, den du auf deiner Seite erbringen kannst. Das heißt, eine gewisse Marge an Missbrauch wirst du in jedem Fall immer haben und hinnehmen müssen. Und dessen muss man sich bewusst sein, alles andere ist realitätsfern und eine Realitätsflucht, und jedem, der so denkt irgendwie, dass er das irgendwie ja machen will oder sowas, dem unterstelle ich einfach, dass er nicht in unserer Realität wirklich lebensfähig ist. Das ist so, als wenn du sagst, du verlangst absolute Sicherheit bei irgendwelchen Dingen. Es geht um Management dieser Risikofaktoren und dieser Sicherheit, Abwägung. Ja, das ist das, was du auch aus wirtschaftlichen Gründen oft halt machst. Du kannst eine Lagerhalle perfekt sicher bewachen, perfekt sicher gegen alle möglichen Schäden und Sachen, gegen Meteoriteneinschlag, gegen Brand, gegen Überschwemmung oder sonst was sichern. Das kannst du alles machen, bis zu einem gewissen Grad. das letzte Quäntchen kriegst du dann doch nicht, aber selbst wenn du es einfach so weit erhöhst, wie du es dir nur vorstellen kannst. Und insofern ist es einfach ein minimales Risiko ist, was da vielleicht noch bleibt. Hast du das Problem, dass es einfach so teuer ist, dass das, was du wirtschaftlich mit dieser Lagerhalle erwirtschaften kannst, einfach in keinem Verhältnis mehr dazu steht. Das heißt, du einfach ein riesen Ausgabenprojekt hast, was sich wirtschaftlich nicht mehr tragen kann. Und so ist das mit unseren ganzen Sachen. Jetzt mal ein wichtiger Punkt vielleicht noch. Viele haben ja so ein bisschen die Angst, dass sie sagen können, wenn sie sich jetzt dann, wenn sie krank sind quasi und sie können dann, sie schaffen es einfach nicht, das Bett zu verlassen. Oder sie pendeln nur zwischen Klo und Bett und jede Idee, da vielleicht eine Viertelstunde mit dem Bus zum Arzt zu fahren und dort 2 Stunden im Wartezimmer zu sitzen, das überfüllt ist, ist völlig utopisch. Selbst mit der Windel an schaffst du es nicht. Windel und Spucktüte. Herzlichen Glückwunsch. Willst du so beim Arzt sitzen? Willst du andere Leute da sitzen haben, die da so sind? Nein, willst du nicht. Der Arzt will dich da auch nicht haben eigentlich. Der sieht auch keinen Sinn drin medizinisch. Aber du musst es halt. Was kannst du dann machen? Du kannst einen Bereitschaftsdienst vielleicht rufen, der zu dir nach Hause kommt. Das aber so diese Hausarztbesuche von früher, wenn man vielleicht noch so kennt, ist eigentlich auch eher sehr ungewöhnlich und für wenige Ausnahmefälle auf keinen Fall bei irgendwelchen Krankheitswellen irgendwie leistbar. Der Bereitschaftsdienst ist auch irgendwann am Limit. Das heißt irgendwann, ja, was machst du? Rufst einen Krankenwagen oder so. Obwohl du eigentlich nur im Bett dich auskurieren musstest und sagst, jetzt lasse ich mich einliefern in die Klinik, dann müssen die das irgendwie. Und dann habe ich hier wenigstens akribisch belegt quasi, dass ich krank bin. Weil alles andere da aufzudokumentieren und da irgendwie die Krankenkasse anzurufen, denen mein Leid zu schildern oder sonst wie was oder sowas, das packst du doch nicht. Was willst du da machen? Das ist ja schon mal einfach eine große Gefahr. Und ja, es gibt so Vermittlungen, dass dir eine Hausarztpraxis mit einem Termin vermittelt wird auf jeden Fall. Die Nummern gibt's. Das sind ja auch diese, ja, es gibt meistens über diese Bereitschaftsnummern und so weiter. Jetzt ratet mal, innerhalb wie vielen Tagen dir sowas da garantiert wird, dass du einen Hausarzttermin kriegst. 5 Tage. Das heißt, du bist krank und nach 5 Tagen kriegst du dann einen Termin, in dem sich jemand krank schreibt. Was ist mit den restlichen Tagen? Hast du Pech gehabt? Rückwirkend krankschreiben geht nur in begründeten Ausnahmefällen? Ja, geht, aber auch nur maximal 3 Tage. Das heißt, nein. Das System funktioniert nicht so, Leute. Es ist dafür nicht ausgelegt. Und sowas wie Videosprechstunden, ja, das wäre ein bedingtes Mittel davon, aber wie viel mehr bringt es? Ich weiß es nicht. Ja, wenn du Telefonie abschaffst auf der einen Stelle, Seite und auf der anderen führst du dann Videosprechstunden ein, wo du krankgeschrieben wirst. Ist das so viel zielführender und hilfreicher? Vielleicht ja, vielleicht nein, aber ich meine, was will ich den Leuten mit der Webcam dann zeigen? Meine Toilette oder was ich erbrochen habe oder so. Entschuldigung für diese Bilder, aber was haben diese Menschen für Vorstellungen? Und auch das bieten ja keineswegs alle Praxen an, weil das einfach auch von der Kapazität her nicht zu leisten ist. Ja, dann hängt der Arzt irgendwie dann 9 Stunden am Tag irgendwie in der Teams-Konferenz mit dir oder was. Also mit verschiedenen Patienten. Für jeden nimmt er sich 20 Sekunden Zeit, aber bis du die Webcam eingerichtet hast und dich gegenseitig hörst oder sowas, ist die Zeit ja schon wieder um. Also das ist ja keine gelebte Praxis, die irgendwo da ist, irgendwo. Also die wirklich sicher und solide funktioniert. Und was passiert dann, wenn du keine Krankschreibung bringst? Ja, sagt der Arbeitgeber, dann ziehe ich dir halt einen Urlaubstag ab. Oder? Darf er das? Also das noch als Hinweis. Wie gesagt, es ist keine Rechtsberatung hier. Ich kann nur das, was ich selber gelesen habe und was meiner Meinung nach auch der Fall ist. Lest bitte gerne nochmal selber nach. Oder wenn ihr so einen Konflikt beim Arbeitgeber habt, lasst euch beraten. Aber soweit ich das weiß und verstehe, nein, das ist nicht rechtens. Das kann man zwar vereinbaren. Also das heißt, man kann zwar untereinander und ohne Druck und ohne Zwang und so weiter zu dem Schluss kommen, dass es vielleicht vernünftig wäre, weil du noch viele Urlaubstage hast und dann regelt man das darüber. Aber eigentlich nein. Nee, der kann dir aber Lohn quasi abziehen, vorenthalten quasi. Also der kann einfach sagen, hier, du warst 3 Tage krank, hast dich auch krank gemeldet, ist ja soweit okay, aber das ist kein Nachweis gebracht, also ziehe ich dir jetzt 3 Tage von deinem Lohn ab. Das ist das, was er machen kann. Und dann muss man sagen, ja, okay. Und ab einem gewissen Punkt, und das ist das, was ich befürchte, dass auch passieren wird bei vielen Neurodivergenten, heißt halt einfach, na, dann nehme ich das lieber in Kauf, bevor ich quasi diesen für mich gar nicht leistbaren Stress und diese Sachen oder so weiter irgendwie versuche hinzukriegen, dass ich da versuche irgendwie zum Arzt zu kommen, jetzt wo es mir eh schon schlecht geht. Nein, ich will mich nur ins Bett legen und dann soll mir der doch einfach den Lohn abziehen, ist mir dann jetzt auch schon egal, hat ja auch alles keinen Sinn. Aber das ist halt ein Arbeitnehmer, der wird halt dann auf kurz oder lang wahrscheinlich bei dem Arbeitgeber auch kündigen oder da ist das Arbeitsverhältnis dann zerrüttet oder das führt ja zu nichts an der Stelle. Du musst einfach sagen, nee, mit der Regelung muss ich einfach von meinem Lohn schon mal 10% quasi gedanklich abziehen. Das heißt, die nächsten Lohnverhandlungen gehe ich ganz anders rein. Wer weiß? Ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, wie das wirklich funktionieren soll. Ich weiß auch nicht, welchen Fortschritt das uns bringt. Ich weiß auch nicht, welches Problem es wirklich lösen soll an der Stelle, weil das einfach kein offensichtliches Problem gibt. Und was wir einfach produzieren werden, ist mehr Krankheitstage, denke ich. Aber auch gleichzeitig mehr kranke Leute im Büro. Es wird sich eben halt auf die Gruppen, die sich besonders schwer damit tun und gerade im Neurodivergenzbereich liegen, auch nochmal wesentlich drastischer auswirken. Das heißt, das ja vielleicht erschwert auch deren Chancen am Arbeitsmarkt, weil dann irgendwie bekannt wird, oh, die sind ja besonders irgendwie hier betroffen von Krankheit oder sonst was. Kann passieren, wenn es diese Statistiken irgendwann gibt vielleicht. Es kann aber halt auch diese Langzeitkrankheitsfälle wirklich halt heraufbeschwören und vermehren. Und das sind ja die, die wirklich einen Großteil, also die deutlich mehr zu diesem Anteil, zu der Gesamtmenge an Krankheitstagen beitragen, als diese Kurzzeitfälle. Ja, die Kurzzeitfälle sind die häufigen, aber die sind halt immer nur ein paar Tage. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist der Großteil. Aber wie gesagt, das, was eigentlich dann in der Masse zu Buche schlägt, also was die Gesamtmenge der Krankheitstage viel mehr bestimmt, das sind wirklich diese Langzeitfälle. Und die sind teuer, weil die brauchen Behandlungen. Das sind auch Sachen einfach, die machen auch dem Arbeitgeber wahnsinnige Probleme, wenn dein ja Spezialist für irgendwas halt dann einfach auf einmal 6 Wochen ausfällt. Kannst du sagen, ja, für nach 6 Monaten keinen Lohn mehr zahlen und so weiter, dann ist ja wenigstens oder dann. Aber der ist weg, der ist nicht greifbar, der ist krank. Der sollte auch einen Teufel tun und dann trotzdem arbeiten, irgendwie, wenn es ihm schlecht geht. Weil sonst wird es ja auch nicht besser. Also es ist ja schädliches Verhalten quasi eigentlich. Und ja, dann fehlt dir auf einmal an wichtigen Stellen vielleicht einfach wichtige Expertise und wichtige Sachen. Mit 1, 2 Tagen wärst du klargekommen. Das kannst du überbrücken, da kannst du jemanden hinhalten, das kannst du irgendwie verzögern, das kannst du ja kompensieren. Mit ein paar Wochen kommst du irgendwann nicht mehr klar. Das heißt, eigentlich ist es von daher auch viel schlauer zu sagen, lieber Arbeitnehmer, auch wenn die gesetzliche Regelung sich irgendwie angepasst hat, irgendwie komisch, wir versuchen es irgendwie anders zu regeln und wenn du dir aus irgendwelchen Gründen auch immer irgendwie 1, 2 Tage irgendwie Kompensationsraum freinehmen willst, für 1, 2 Tage kurzfristig irgendwie, da sehen wir intern quasi ein gewisses Budget vor. Das ist auch für die einen wichtiger als vielleicht für die anderen oder sonst wie. Das solltet ihr auch bitte nicht missbrauchen und da müssen wir halt auch drüber reden und offen sein oder sowas. Aber das gestehe ich euch schon zu. Das könnte in vielen Bereichen eigentlich die sinnvollere Lösung sein, wird aber halt deutlich erschwert jetzt dadurch. Wir werden sehen, wo das hinführt. Es wird auch nicht unser Hauptthema hier bleiben. Ich wollte einfach mal diese Episode einschieben und sie war ein bisschen übers Knie gebrochen, zugegeben. Aber ich finde, es ist ein wichtiges Thema, sich das einfach vor Augen zu führen. Und wie gesagt, der Ausblick ist eigentlich, hier wird es viel auch um ja verstärkt ADHS, Autismus-Themen gehen, um PDA, um so Sachen ja wie Beziehungsökonomie, Ökologie, also die ganze Beziehungs, Liebesbereich, muss es ja nicht zwingend immer sein, es können ja auch Freundschaften und sonstige Sachen sein, aber wie pflegt man die, was für Modelle gibt es da eigentlich, was ist da wichtig, was ist gerade für Neurodivergente nochmal wichtig und ich habe ein schönes neues Projekt auch, was ich zumindest in ein paar Episoden mal anreißen werde, wo es wirklich darum geht, ja, wie, vielleicht grob gesagt, wie könnte eigentlich so eine Welt für Neurodivergente aussehen? Wie wäre sowas idealer eigentlich? So ein bisschen so ein Wunschmodell eigentlich, aber wo man auch viel dran lernen kann. In dem Sinne, schön, dass ihr heute dabei wart und so lange dabei geblieben seid, obwohl es ein bisschen länger war und ich mich ein bisschen in Rage geredet habe. Ihr könnt meine Aufregung vielleicht ein bisschen verstehen und meine Empörung. Ja, und jetzt überlegt, wie sehr ihr euch weiter in diesen Ärger reinfallen lassen wollt oder ob ihr es vielleicht irgendwie euch auch wieder rausziehen könnt, euch mit schönen Sachen beschäftigen könnt. Immerhin, wir haben Sommer und wenn es nicht zu heiß ist, vielleicht hat es ja auch schöne Aspekte. Ich wünsche euch, dass ihr trotzdem einen schönen Tag noch habt. Vielleicht kommt ja alles gar nicht so schlimm. Je schlimmer es sich ja erstmal anfühlt, umso weniger von dem kommt vielleicht dann auch. Vielleicht hilft ja auch diese ganze Aufregung und trägt dazu bei, dass dann gewisse Sachen nochmal entschärft werden, wer weiß. In dem Sinne, ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört oder reinschaut.
Evermentis.